Hingehört mit der Reihe Herzgeschichten. Eine Kooperation des Projekts Lesefreude des Bürgerinstituts Frankfurt und der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte. Aufgenommen im Studio Blind Foundation.
Die Nachtigall von Hans Christian Andersen. In China leben die Chinesen und dort ist selbst der Kaiser ein Chinese. Des Kaisers Schloss war das prächtigste in der Welt, ganz und gar von feinem Porzellan, sehr kostbar, aber spröde und zerbrechlich. Im Garten sah man die wunderbarsten Blumen und an die prächtigsten waren Silberglocken gebunden, welche klangen, damit man sie bemerke. Dieser Garten erstreckte sich weit, so weit, dass der Gärtner selbst das Ende nicht kannte. Ging man immer weiter, kam man in den herrlichsten Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen. In einem der Bäume wohnte eine Nachtigall, die so herrlich sang, dass selbst der arme Fischer, der doch viel anderes zu tun hatte, stillhielt und horchte, wenn er des Nachts ausgefahren war und dann die Nachtigall hörte. »Ach Gott, wie ist das schön«, sagte er. Aus allen Ländern der Welt kamen Reisende nach der Stadt des Kaisers und bewunderten diese, das Schloss und den Garten. Doch wenn sie die Nachtigall zu hören bekamen, sagten sie alle, »Das ist doch das Beste und Schönste!« Die Reisenden erzählten davon, wenn sie nach Hause kamen, und die Gelehrten schrieben viele Bücher über die Stadt, das Schloss und den Garten. Auch die Nachtigall vergaßen sie nicht. Die wurde am höchsten gestellt. Und die, welche dichten konnten, schrieben die herrlichsten Gedichte über die Nachtigall im Walde bei der tiefen See. Die Bücher durchliefen die Welt, und einige davon kamen auch zum Kaiser. Er saß in seinem goldenen Stuhle und las und las. Jeden Augenblick nickte er mit dem Kopfe, denn es freute ihn, die prächtigen Beschreibungen der Stadt, des Schlosses und des Gartens zu vernehmen. »Aber die Nachtigall ist doch das Allerbeste«, stand da geschrieben. »Was ist das?«, sagte der Kaiser. »Die Nachtigall kenne ich ja gar nicht. Ist ein solcher Vogel in meinem Kaiserreich und sogar in meinem Garten? Das habe ich nie gehört, so etwas erst aus Büchern zu erfahren.« Und er rief seinen Haushofmeister, »Hier soll ein höchst merkwürdiger Vogel sein, welcher Nachtigall genannt wird«, sagte der Kaiser. »Man sagt, dies sei das Allerbeste in meinem großen Reiche. Weshalb hat man mir nie davon etwas gesagt?« »Ich habe ihn früher nie nennen hören«, sagte der Haushofmeister. »Er ist nie bei Hofe vorgestellt worden.« »Ich will, dass er heute Abend herkommen und vor mir singen soll«, sagte der Kaiser. »Die ganze Welt weiß, was ich habe, und ich weiß es nicht.« »Ich habe ihn früher nie nennen hören«, sagte der Haushofmeister. »Ich werde ihn suchen, ich werde ihn finden.« Aber wo war der zu finden? Der Haushofmeister lief alle Treppen auf und nieder, durch Säle und Gänge, aber keiner von allen, die er traf, kannte die Nachtigall. Der Haushofmeister lief wieder zum Kaiser und sagte, dass es sicher eine Fabel von denen sein müsste, die da Bücher schrieben. »Aber dieses Buch«, sagte der Kaiser, »ist mir vom großmächtigsten Kaiser von Japan gesandt. Es kann also keine Unwahrheit sein. Ich will die Nachtigall hören. Sie muss heute Abend hier sein. Und kommt sie nicht, so soll dem ganzen Hofe auf dem Leib getrampelt werden.« »Tschin, tschin«, sagte der Haushofmeister und lief wieder alle Treppen auf und ab, durch alle Säle und Gänge, und der halbe Hof lief mit, denn sie wollten nicht gern auf den Leib getrampelt sein. Endlich trafen sie ein kleines, armes Mädchen in der Küche. Die sagte, »Ja, die Nachtigall kenne ich gut. Ja, wie kann sie singen? Jeden Abend darf ich einige Reste aus der Hofküche meiner armen, kranken Mutter bringen. Sie wohnt unten am Strand. Und wenn ich zurückgehe, dann höre ich die Nachtigall singen. Es kommen mir dabei die Tränen in die Augen. Und es ist, als ob meine Mutter mich küsste.« »Kleine Magd«, sagte der Haushofmeister, »ich werde dir eine Anstellung als Hofköchin verschaffen, wenn du uns zur Nachtigall führen kannst, denn sie ist heute Abend zum Kaiser befohlen.« Und so zogen sie alle hinaus in den Wald, wo die Nachtigall zu singen pflegte. der halbe Hof war mit. Als sie im besten Zuge waren, fing eine Kuh an zu brüllen. »Oh«, sagten die Hofleute, »nun haben wir sie. Das ist doch eine merkwürdige Kraft in einem so kleinen Tiere. Die habe ich sicher schon früher gehört.« »Nein, nein, das sind Kühe, welche brüllen«, sagte die kleine Magd. »Wir sind noch weit von dem Orte entfernt.« Nun quakten die Frösche im Sumpfe. »Oh, herrlich«, sagte der chinesische Hofprediger. »Nun höre ich sie. Es klingt gerade wie kleine Kirchenglocken.« »Nein, das sind Frösche«, sagte die kleine Magd. »Aber nun, denke ich, werden wir sie bald hören.« Da begann die Nachtigall zu schlagen. »Das ist sie«, sagte das kleine Mädchen. »Hört, hört, da sitzt sie.« Und sie zeigte nach einem kleinen, grauen Vogel oben in den Zweigen.
»Ist es möglich?« sagte der Haushofmeister. »Wie sie einfach aussieht. Sie hat sicher ihre Farbe darüber verloren, dass sie jetzt so viele vornehme Menschen um sich erblickt.«
»Kleine Nachtigall«, rief die Magd laut, »unser gnädigster Kaiser wünscht, dass Sie vor ihm singen.« »Mit dem größten Vergnügen«, sagte die Nachtigall und sang, dass es eine Lust war.
»Es klingt gerade wie Glasglocken«, sagte der Haushofmeister. »Es ist merkwürdig, dass wir sie früher nie gehört haben.«
»Meine vortreffliche kleine Nachtigall«, sagte er, »ich habe die große Freude, Sie heute Abend einzuladen, wo Sie dero hohe kaiserliche Gnaden mit Ihrem charmanten Gesange bezaubern werden.«
»Das klingt am besten im Grünen«, sagte die Nachtigall. Aber sie kam doch gerne mit, als sie hörte, dass der Kaiser es wünschte.
Auf dem Schlosse war tüchtig aufgeputzt. Die Wände und der Fußboden glänzten im Strahle vieler tausend Goldlampen. Die prächtigsten Blumen mit den Silberglocken waren in den Gängen aufgestellt. Das war ein Laufen und ein Rennen. Alle Glocken klingelten durcheinander. Man verstand sein eigenes Wort nicht. Mitten im großen Saal, wo der Kaiser thronte, war ein goldener Stecken für die Nachtigall errichtet. Der ganze Hof war da. Und die kleine Magd hatte die Erlaubnis erhalten, hinter der Tür zu stehen. Alle waren in ihrem größten Putz und alle sahen nach dem kleinen grauen Vogel, dem der Kaiser zunickte. Die Nachtigall sang so herrlich, dass dem Kaiser die Tränen in die Augen traten und ihm über die Wangen herniederliefen. Da sang die Nachtigall noch schöner. Der Kaiser war so froh, dass er sagte, die Nachtigall solle seinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt bekommen. Aber die Nachtigall dankte. Sie habe schon Belohnung genug erhalten. »Ich habe Tränen in des Kaisers Augen gesehen. Das ist mir der reichste Schatz.« Darauf sang sie wieder mit ihrer süßen, herrlichen Stimme.
»Das ist die liebenswürdigste Art, um Herzen zu gewinnen«, sagten die Damen ringsumher.
»Ja«, auch die Lakaien und die Kammermädchen ließen melden, dass sie zufrieden seien. Das will viel sagen, denn die sind am schwersten zu befriedigen. Die Nachtigall machte wahrlich glücklich. Sie sollte nun bei Hofe bleiben, ihren eigenen Käfig und die Freiheit haben, zweimal des Tages und einmal des Nachts herauszuspazieren. Sie bekam 12 Diener mit, welche ihr alle ein Seidenband um das Bein geschlungen hatten, an dem sie sich recht festhielten. Es war durchaus kein Vergnügen bei einem solchen Ausfluge. Die ganze Stadt sprach von dem merkwürdigen Vogel. Sogar 11 kleine Kinder wurden nach ihr benannt. Aber die konnten nur schreien, nicht singen. Eines Tages erhielt der Kaiser ein großes Paket, worauf geschrieben stand, die Nachtigall.
»Ein neues Buch über unseren berühmten Vogel?« fragte der Kaiser.
Aber es war kein Buch, es war ein kleines Kunstwerk, eine künstliche, goldene Nachtigall mit funkelnden Diamanten und Rubinen und Saphiren besetzt. Sobald man den Kunstvogel aufzog, konnte er eines der Lieder des echten Vogels singen. Um den Hals hing ein kleines Band, darauf stand geschrieben: »Die Nachtigall des Kaisers von Japan ist arm gegen die des Kaisers von China.«
»Herrlich, herrlich«, sagten alle. »Nun müssen sie zusammen singen. Was wird das für ein Duett werden?«
Und so mussten sie zusammen singen.
Aber das wollte nicht recht passen, denn die wirkliche Nachtigall sang auf ihre Weise und der Kunstvogel lief auf Walzen ab.
»Der hat keine Schuld«, sagte der Spielmeister. »Der ist taktfest und ganz nach meiner Schule.«
Nun sollte der Kunstvogel allein singen. Er machte ebenso viel Glück als der wirkliche. Und dann war er auch viel niedlicher anzusehen. Er funkelte und glänzte. 33 Mal sang er ein und dasselbe Lied und war doch nicht müde. Die Leute hätten ihn gern wieder gehört. Aber der Kaiser meinte, dass nun auch die lebendige Nachtigall wieder singen solle.
Aber wo war die?
Niemand hatte bemerkt, dass sie aus dem offenen Fenster zu ihren grünen Wäldern fortgeflogen war.
»Aber was ist denn das?« sagte der Kaiser. Und alle Hofleute schimpften und meinten, die Nachtigall sei ein höchst undankbares Tier.
»Aber den besten Vogel haben wir noch«, sagten sie. Und so musste der Kunstvogel wieder singen, zum 34. Male dasselbe Lied. Der Spielmeister lobte den Vogel außerordentlich. Ja, er versicherte, dass er besser als die echte Nachtigall sei, nicht nur wegen der funkelnden Kleider, sondern auch innerlich wegen seiner sichtbaren und klaren Walzen. Am nächsten Sonntage wurde der Vogel dem Volke vorgeführt. Alle durften ihn hören und wurden so vergnügt, als ob sie sich mit Tee berauscht hätten. Das ist echt chinesisch. Nur der arme Fischer, welcher die wirkliche Nachtigall kannte, sagte: »Hübsch. Die Melodien gleichen sich auch. Aber es fehlt etwas. Ich weiß nicht was.« Die wirkliche Nachtigall wurde wegen Ungehorsams aus dem Lande und des Reiches verwiesen. Der Kunstvogel hatte seinen Platz auf einem Seidenkissen dicht bei des Kaisers Bette. Im Titel war er zu einem hochkaiserlichen Nachttischsänger gestiegen. Im Range bis Nummer 1 zur linken Seite. Denn der Kaiser rechnete diese Seite als die vornehmste. Denn das Herz sitzt auch bei einem Kaiser links. So ging es ein ganzes Jahr. Der Kaiser, der Hof und all die anderen Chinesen konnten jeden Gluckser des Kunstvogels auswendig. Aber gerade deshalb gefiel er ihnen jetzt am allerbesten. Sie konnten selbst mitsingen und das taten sie auch. Ja, das war gewiss prächtig. Eines Abends jedoch, als der Kunstvogel sang, während der Kaiser im Bette lag, da sagte es inwendig im Vogel: »Schwupp!« Da sprang etwas. »Schnurr!« Alle Räder liefen herum. Dann stand die Musik still. Der Kaiser sprang aus dem Bette und ließ seinen Leibarzt rufen. Aber was konnte der helfen? Dann ließen sie den Uhrmacher holen. Und nach großer Untersuchung bekam er den Vogel etwas in Ordnung. Aber er sagte, der müsse nun geschont werden, denn die Walzen seien abgenutzt und es wäre unmöglich, sie zu ersetzen. Nun war es eine große Trauer. Nur einmal im Jahr durfte der Kunstvogel singen. Und das war schon fast zu viel. Dann hielt der Spielmeister eine kleine Rede und sagte, dass es ebenso gut sei wie früher. Und dann war es ebenso gut. 5 Jahre vergingen. Und dann kam wieder eine große Trauer über das Land. Denn der Kaiser war krank geworden und sollte nicht mehr lange leben, so hieß es. Und dabei liebten die Chinesen ihren alten Kaiser. Schon war ein neuer gewählt. Aber das Volk stand draußen auf der Straße und fragte den Haushofmeister, wie es dem alten Kaiser ginge.
»Puh«, sagte der und schüttelte mit dem Kopfe.
Kalt und bleich lag der Kaiser in seinem großen, prächtigen Bette. Der ganze Hof glaubte ihn schon für tot. Und ein jeder von ihnen lief hin, um den neuen Kaiser zu begrüßen. Ringsumher in allen Sälen und Gängen war dickes Tuch ausgelegt, damit man keinen Fußtritt vernehme. Und deshalb war es still, ganz still. Aber der Kaiser war noch nicht tot. Steif und bleich lag er in dem großen Bette mit den roten Samtgardinen und den schweren Goldquasten. Hoch oben stand ein Fenster offen und der Mond schien auf den Kaiser und den Kunstvogel auf dem Nachttisch. Der arme Kaiser konnte kaum atmen. Es war, als ob etwas auf seiner Brust säße. Er schlug die Augen auf und da sah er den Tod, der sich bereits seine goldene Krone aufgesetzt hatte. und in der einen Hand den goldenen Säbel, in der anderen die prächtige Fahne hielt. Und ringsumher aus den Falten der großen samtenen Bettgardinen sahen wunderliche Köpfe hervor, einige hässlich, andere lieblich. Das waren des Kaisers böse und gute Taten, welche ihn anblickten, jetzt, da der Tod ihm auf dem Herzen saß.
»Erinnerst du dich?« flüsterte einer nach dem anderen. »Erinnerst du dich?«
Und dann erzählten sie ihm so viel, dass ihm der Schweiß von der Stirn rann.
»Das habe ich nicht gewusst«, stöhnte der Kaiser. »Musik, Musik! Ich will nicht alles hören, was sie sagen.«
Aber sie fuhren fort, und der Tod nickte zu allem, was gesagt wurde.
»Musik, Musik!« schrie der Kaiser. »Du kleiner, herrlicher Goldvogel, singe doch, singe! Ich habe dir meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Singe doch, singe!«
Der Vogel aber stand still. Es war niemand da, ihn aufzuziehen. Von alleine sang er nicht. Und der Tod fuhr fort, den Kaiser mit seinen großen, hohlen Augen anzustarren. Und still war es, schrecklich still. Da erklang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang. Es war die kleine, lebendige Nachtigall, welche auf einem Zweige draußen saß. Sie hatte von der Not ihres Kaisers gehört und war gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu singen. Und während sie sang, wurden die Gespenster bleich und blasser. Und das Blut floss immer rascher und rascher in des Kaisers schwachen Gliedern. Und selbst der Tod horchte und sagte, »Singe, kleine Nachtigall, singe!«
»Ja, wenn du mir den prächtigen goldenen Säbel geben wirst und die reiche Fahne, wirst du mir des Kaisers Krone geben?«
Und der Tod gab jedes Kleinod für einen Gesang, und die Nachtigall fuhr fort zu singen. Sie sang von dem stillen Gottesacker, wo die weißen Rosen wachsen, wo der Flieder duftet und wo das frische Gras von den Tränen der Überlebenden befeuchtet wird. Da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem eigenen Garten und schwebte wie ein kalter weißer Nebel aus dem Fenster hinaus.
»Dank, tausend Dank«, sagte der Kaiser, »du himmlischer kleiner Vogel, ich kenne dich wieder. Dabei habe ich dich aus meinem Lande und Reiche verjagt. Und doch hast du die bösen Gesichter mit deinem Gesang vertrieben, den Tod von meinem Herzen weggeschafft. Wie kann ich es dir lohnen?«
»Du hast mich schon belohnt«, sagte die Nachtigall. »Ich habe in deinen Augen Tränen gesehen, als ich das erste Mal sang. Das vergesse ich nie. Das sind Juwelen, die ein Sängerherz erfreuen. Aber schlafe nun und werde wieder frisch und stark. Ich werde dich in den Schlaf singen.« Und sie sang, und der Kaiser fiel in einen süßen, tiefen Schlummer. Die Sonne schien durch die Fenster zu ihm herein, als er gestärkt und gesund erwachte. Keiner von seinen Dienern war bisher zurückgekehrt, denn sie glaubten, er sei tot. Nur die Nachtigall saß noch bei ihm und sang. »Immer musst du jetzt bei mir bleiben«, sagte der Kaiser. »Du sollst nur singen, wenn du selbst das willst. Und den Kunstvogel schlage ich in 1000 Stücke.«
»Tu das nicht«, sagte die Nachtigall. »Der hat ja Gutes getan, solange er konnte. Behalte ihn, wie bisher. Ich kann im Schlosse nicht wohnen, aber lass mich kommen, wenn ich selbst Lust habe. Da will ich des Abends dir etwas vorsingen, damit du froh werden kannst und gedankenvoll zugleich. Ich werde von den Glücklichen singen und von denen, die draußen leiden. Ich werde vom Bösen und vom Guten singen, was rings um dich her verborgen bleibt. Ich fliege weit, zum armen Fischer, zum Hofe des Bauern, zu jedem in deinem großen Lande. Ich liebe dein Herz mehr als deine Krone, und ich singe dir etwas vor. Nur eines musst du mir versprechen.«
»Alles«, sagte der Kaiser und stieg aus dem Bett und drückte den goldenen Säbel an sein Herz.
»Nur eines. Erzähle niemand, dass du einen kleinen Vogel hast, der dir alles singt. Lass sie allein an deine Weisheit glauben.« Dann flog die Nachtigall fort.
Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen. Ja, da standen sie. Und der Kaiser sagte: Guten Morgen.
Sie hörten als Beitrag der Reihe Herzgeschichten das Märchen Die Nachtigall von Hans Christian Andersen, gelesen, bearbeitet und gekürzt von Bettina Clara Buckle. Der Text ist aus dem Projekt gutenberg.de entnommen.
Hingehört, eine Kooperation des Projekts Lesefreude des Bürgerinstituts Frankfurt und der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte,